free audio post-production by Alphonic.com.
Guten Tag.
Guten Abend.
Hier ist wieder der SBS-Podcast Nörderei zu Ostern. Nehmen wir das jetzt gerade auf. Ich weiß zwar nicht, wann ihr das jetzt hört, aber wir haben gerade Ostern, kurz vor Ostern, und begrüße euch zu einer Sendung SBS-Podcast. Und mein Name ist Sven.
Hallo Sven. Und,
ja. Hallo Sven.
Hallo Patrick.
Hallo Patrick.
Hallo Nils, auch dabei.
Da.
Guten Tag.
Der daddelt schon wieder am Handy rum.
Ja. Ich muss gucken, wie ist die Folge 18?
Siehst du.
Plus Nullnummer.
Ja, die Folge 18.
Das wollte ich nur am Handy gucken.
Nee, das ist die Folge 19.
Ja, 18 plus 0.
17, 18. Ach so,
bei
0
an.
Ja, okay, stimmt.
Zählen oder was?
Ich muss mal eben 18 hinschreiben. So. Ja. Dann wollen wir mal loslegen. Feedback gab's im Prinzip keine so richtig. Es wurden ein paar LinkedIn-Kontakte bestätigt.
Ja, ich habe gearbeitet.
Genau.
Arbeiten zu das.
Dann haben wir eine Rückmeldung von einem Kunden von Patrick, Stefan, der hat sich ausgelassen über den Podcast und findet ihn als Auflockerung intensiver Implementierungssessions findet das sehr gut geeignet. Und ihm würde interessieren, wie wir Objektorientierung beurteilen und jetzt mein Text weg hier.
Text weg.
Ja. Ich weiß nicht, nur weil ich jetzt aktualisiere.
Ach so,
ich habe jetzt einfach aktualisieren gedrückt, aber das darf ich ja gar nicht machen.
Mhm.
Oh, nee. Ja, jedenfalls ist das.
Hat er geschrieben.
Ja, hat er geschrieben, dass er Objektorientierung ihn interessieren würde und wie wir das einsetzen oder was wir davon einsetzen und ob wir auch mit Software-Patterns arbeiten. Können wir in einem nächsten Thema mal, oder in der nächsten Episode mal näher drauf eingehen, denke ich. Nehmen wir mal so auf. Heute weiß ich nicht, heute hatten wir irgendwas, ein Thema vorbereitet oder mal kurz angerissen. Und wollten über die tolle neue Welt der, wie heißen sie noch, SBS in der Cloud sprechen. Und zwar
wollten wir das.
Ja. Hatten wir als Thema hier mal aufgeschrieben. Und jetzt ist nur die Frage, ja.
Tatsächlich.
Wofür brauchen wir das? SPS in der Cloud. Oder, also.
SPS als Service, wenn man keine Hardware mehr haben will.
Ja, genau. Also, am Ende sieht es dann so aus, als wenn die SPS dann in der Cloud irgendwo sitzt und deine Maschine ist abhängig von diesem Service. Also, hast keine SPS mehr, im Schaltschrank. Nur noch Remote-IOs.
Verbindung, futsch, alles weg.
Ja.
Ja. Müssen die Sensoren halt alle irgendwas schnacken können.
Ja.
Damit sie sich direkt an das Soft-SPS klemmen können.
Ja, gibt ja so ein paar Protokolle, die so das so aushalten. Direkte Lösung weiß ich nicht, was die jetzt da so sprechen wollen. Rein theoretisch wäre das ja. Also über die Ferne so ein Hochechtzeit-Verpackungsmaschine.
Eher weiß schwierig. Ich auch nicht.
so ein Schnellrundläufer, ob der sowas alles leisten kann, weiß ich nicht. Wo wir da hinkommen.
Ja, wieder lokal dein PC, der das Schnelle wieder macht und der.
Ja.
die anderen Services, die irgendwie langsame Sachen machen.
Ja. Ja, das kann natürlich.
Definieren müsste, was schnell und was langsam ist.
Ne? Ja, genau. Also weiß man ja irgendwie nicht, was das jetzt so wirklich alles so bedeutet. Ja, am Ende ist es natürlich auch möglich, so eine zentrale SPS in eine Fabrik zu haben, die ja eine Soft-SPS auf so einen Server, der da irgendwie in der Mitte steht und für alle Maschinen das bereitstellt. Dann hast du es natürlich im Griff, dann brauchst du nicht, hast du es nur lokal und könntest da immer auf die gleiche SPS deployen und hättest das auf einen Server.
Und dann kannst du auch die SPSen behalten.
Ja. Nee, das weiß ich nicht. Also was da natürlich super ist, ist, du kannst sie so zusammenstellen, was für eine Performance du brauchst.
Das stimmt.
Und du hast da jetzt nicht, weiß ich, musst in die aus Gründen der Platzreserve oder so in die nächstgrößere SPS-Kategorie greifen, die dann irgendwie einen Kleinwagen bedeutet oder so.
Oder gutes Wetter. Ja. Der einzige Vorteil, den ich da sehen würde, ist, dass man sich halt den Schaltschrank spart. Also man muss jetzt nicht sagen, ah ja, da packe ich jetzt die CPU rein in der Baugröße.
Ja.
Und wenn ich jetzt eine nächste brauche, dann kriege ich die nicht mehr in den Schaltschrank, sondern muss da massiv umbauen.
Ja.
Weil die meisten Schaltschränke sind ja inzwischen schon so ausgelegt, dass da eigentlich gar nichts anderes reinpasst.
Ja, ja, das
und sind immer noch zu groß.
Ja.
Ja. Und das ist wäre so ein Vorteil. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst mehr Performance, ja, dann wird die Instanz eben halt mit einer anderen Lizenz oder eine andere Größe ausgestattet, dass sie dann die Arbeit wieder aufnehmen kann. Ne? Ja, und du hast die Kommunikation alles auf einen Platz. Was natürlich auch wieder mit sich bringt, dass es ist ein Single Point of Fail, dieser Schaltschrank, ne? Also nicht der Schaltschrank, sondern der Server, der da irgendwo steht.
Brauchst einen zweiten.
Ja, du brauchst wieder Redundanz und dann sind die Kosten auch wieder groß. Also von daher.
Ja, ich glaube aber auch, das SPSen und wenn du einen fetten Server hinbaust, das wird ja von den Kosten jetzt nicht viel.
Auch nicht günstiger werden.
Ja, sehe ich jetzt mal so.
Ja, ich weiß es nicht.
Du hast ja einen erhöhten Verdrahtungsaufwand, weil Unabhängigkeit geht.
Ich weiß nicht, nee, also.
Mit EtherCAT statt mit EtherCAT. Gott. Arbeitstag voll lang. mit CAT-Kabeln, also mit Ethernet-Kabeln, anstatt mit Zweidraht-Sensor-Kabeln, Leitungen.
Ja.
Keine Ahnung, ob das alles besser ist, günstiger ist.
Ja, wenn du alles mit OPC-UA verbinden kannst dann und alles nur noch über OPC-UA miteinander redet, dann hast du nur noch Netzwerkverbindungen.
Ja.
Ja, aber es muss ja auch alles irgendwie legen.
Ja, also zumindest nicht verschiedene Leitungen, die irgendwo hingehen.
Das stimmt. Hast du so Switche mit 400 Ports?
Ja.
Ja, genau.
Ja, Switche kostet auch Geld. Ja, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Was so ein Server auch kostet, der so Performance hat und dann so verschiedene Instanzen, wo man die aus der Ferne dann eben halt einrichten kann und sowas, alles, was so eine IT Super-Server da kostet, fängt man auch eher bei 4.000 Euro an oder sowas. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Eine kleine Sache.
Dann fängst du an, Glasfaserkabel um die Ecke zu legen.
Genau. Und dann
zweimal,
falls eins bricht. Radius bis achtmal gnadenlos.
Ja.
Muss zwei legen, falls mal eins bricht.
Ja.
Ja.
Ja, das kann schon sein. Ich weiß es nicht. Aber draußen, also als Service in der Cloud selber zu haben, wäre natürlich jetzt eine super Sache, wenn du sagst, ich habe das in der Cloud, also meine Entwicklungsumgebung, und die hat eine Verbindung zu dem Server, der in der Fabrik steht. Und dann hast du oder der könnte auch diesen Service bereitstellen. Dann hättest du natürlich an einem Punkt die Entwicklung oder die Connection zu diesem einen Punkt immer gut erreichbar. Und für Servicezwecke und so weiter. Maintenance.
Ja, für so ein Monitoring-Dinger könnte ich mir das auch noch vorstellen.
Ja. Also es gibt schon ein paar Vorteile, wenn man das da zentral irgendwie einbaut, ne? Ja,
ja, ich fände es ja super für Software-Test. Also brauchst du immer irgendwie eine Steuerung, irgendwie in der Runtime, wo du es draufpackst. Wenn du dann natürlich so eine Cloud hättest, gerade wie Azure DevOps, was ja eh schon in der Cloud eigentlich läuft,
ja,
könntest du einfach dahin dann eine Verbindung machen, wo es hinlädt, weil sonst musst du immer wieder ein Agent irgendwo installieren bei dir lokal auf dem PC, wo die Runtime dann verfügbar ist.
Ja.
Und da könnte man schon das etwas leichter gestalten. Wenn ich sage, ah ja, da habe ich hier so einen Server im Internet verfügbar, der die Runtimes zur Verfügung stellt.
Ja.
Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft mal interessant wird, weil sonst muss man immer schauen, hier packt man hier eine Steuerung neben dem PC, dass der das irgendwo ausführen kann.
Ja, und dann muss sie im schlimmsten Falle so konfigurieren oder so hinbauen, dass die mit der Hardware und sowas, dass das ja auch dein Programm akzeptiert, was du das da hingebaut hast. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das heißt auch, dass man eigentlich viel mehr über Feldbusse macht am Ende, anstatt über lokale IOs, ne? Also dann wird es eigentlich so ein bisschen sterben, so mit lokale IOs auf der CPU, ne?
Ja, es wird sich ausdünnen. Für verschiedene Sachen brauchst du es ja trotzdem noch.
Ja. Ja, aber beim PC, also bei einer Soft-SPS kannst du es ja nicht machen, ne? Kannst du ja. So eine Soft-Hardware kannst du da nicht greifen.
Eine Soft-Hardware.
Ja, genau. Ja, eine Soft-Hardware, ja.
Ja. Hm. Da hättest du den gewonnen, wenn du den Service anbietest. Ja, kannst du dir eine Tasche kneten und dann mitnehmen.
Mit der Soft-Hardware kannst du eine Soft-Eismaschine bauen.
Ja, ja, genau. Ja. Aber das ist so ein bisschen Soft-Hardware in der Cloud. Ja, aber das heißt ja wirklich, dass du denn alles nur noch über
Knete machst.
Genau. Netzverbindungen, sprich Feldbusse, wenn du es deterministisch sein soll, machen musst, sollst, dann gibt es ja sowas dann gar nicht mehr. Oder ist es so eine übergeordnete Aufgaben, so paar State Machines, die Maschinen unten synchronisieren, zusammenführen.
Ja, sowas vielleicht. Ja, ja, im Prinzip kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Im Prinzip kann man ja sowas wie Services quasi, aber dann brauchst du auch wieder lokal. Also das macht alles gar keinen Sinn.
Also eine Maschine, die ich dann irgendwie komplett irgendwie aus- oder einschalten kann, die in sich selber funktioniert, also mit ihren ganzen geplanten Sachen, ja, wird wahrscheinlich immer noch lange so bleiben. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich irgendwann mal ändert. Ja.
Also der Anwendungsfall selber können wir noch gar nicht so richtig vorstellen.
Ja.
OPC-UA bietet das ja auch an, so eine Art RPC-Call, also auch so Methodenaufrufe über OPC-UA. Aber dass man jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwie eine riesen Fabrik oder wo ich verschiedene Anlagenteile so ansteuere über ein übergeordnetes Leitsystem, ist noch nicht so richtig.
Ja, wir sind in Deutschland mit der Digitalisierung ja auch noch nicht so weit, dass wir uns das vorstellen können.
Wahrscheinlich ist das Problem.
Ja, dann ist es dann wahrscheinlich.
Tja. Also was ich mir halt vorstellen könnte...
Ich habe auch noch keine Glasfaser am Haus.
So. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass die Netzwerke an sich intelligenter werden.
Ja.
Und eventuell schon Dinge erledigen können, die gar nicht bis hin zur harten Soft-SPS kommen.
Ja. Zur harten Software-SPS.
Also, dass halt vieles im Netzwerk selbst stattfindet.
Ja.
Oder abgewickelt wird.
Ja, du kannst natürlich, also wenn du...
Also
wenn
die
du,
Idee, die wir mal hatten, ich schmeiße einfach eine Funktion ins Netz und irgendeiner schnappt sich den Fürze halt irgendwie aus.
Ja. Ja.
Wie auch immer sowas aussieht.
Du hast so auf Tron geguckt, oder?
Ja. Was für ein Ding?
Tron.
Tron hat uns so oft.
Kenn ich nicht.
Nee? Ja. Ich muss mir mal angucken.
Auf dem Raster.
Ja, das könnte man natürlich auch in so ein also für eine Fabrik
kann ja,
hast du dann
kann ja jeder Sensor ein kleines bisschen Logik verarbeiten können und wenn du viele Sensoren hast du halt schon Leistung im Netzwerk, was du irgendwie verwenden könntest.
Ja.
Das ist vielleicht nicht ganz der Gedanke, ich lage alles aus, weil es dann doch irgendwie lokal vieles passiert, aber möglich wäre es eventuell. Ja. Ich weiß es nicht.
Ja, an einen zentralen Punkt hättest du aber auch, dass du eine Library für alles hast, ne? Also könntest du denn für so eine Rieseninstanz von CPUen, die die ganze Factory, also ganze Fabrik zentral mit den gleichen Funktionen versorgt.
Ja.
Also, dass du denn nicht so ein Verteilproblem hättest.
Brüllst du im Mercedes-Werk, bau ein Auto.
Ja.
Unbezahlte Werbung. Und die Sensoren übernehmen das dann und bauen ein Auto.
Ja. Irgendwie so.
Ja.
Weiß nicht, also es gibt bestimmt irgendwelche Fälle, die da irgendwie da so einen kleinen Vorteil rausholen. Ich weiß zum Beispiel, dass man diese, also so Schweißzangen in so ein Autowerk, 80 Stück irgendwie mal gebaut. Und da haben wir dann auch einen zentralen Service für ein Update gemacht. Das war schon ganz sinnvoll, aber da müssten ja auch die einzelnen Roboter eben halt einmal zum Stehen gebracht werden. Ja, aber das müsste ja so auch, ja. Aber das war schon ganz nett, dass du das zentral machen kannst und nicht überall die Käfige aufreißen und dann sagen, hier, du stehst mal und ich gehe dann zum Schaltschrank und mache ein Update vor Ort.
Drehen ein paar Bits um.
Was denn?
Drehen ein paar Bits um.
Ja, das wäre dann schon, ist dann zentral irgendwie in der Schichtpause oder mitten in der Nacht möglich, ne? Oder war ein Schichtwechsel?
Die Schweißroboter was trinken wollen?
Ja. Können sie ja auch mal machen.
Dass wir den Effekt nach der Pause geht nichts mehr, ne? Weil ein Update erfolgt ist.
Tja. Ja, aber das ist schon, ja, wäre möglich. Ja, aber so richtig den kompletten Service, also dass du jetzt als Startup-Unternehmen sagst, ich kaufe mir Server und ich packe hier überall so Software-Runtimes hin und verkaufe die denn pro abgearbeiteten Code in stündlicher Abrechnung, weiß ich nicht, ob sowas.
Ja, da wir ja auch sehr kapitalistisch leben,
ja,
glaube ich halt auch nicht, dass das billiger wird.
Nee.
Den Service will sicher auch bezahlt werden und da wollen Leute halt auch reich von werden.
Das Einzige ist, ich muss denn also diese Hardware nicht herstellen und muss da jetzt nicht überall irgendwelche Lötdinger einbauen.
Ich krieg halt nichts für mein Geld außer Service. Ich habe nichts mehr in der Hand.
Genau.
Ja.
Ja, das ist.
Aber das Geld ausgeben tue ich trotzdem.
Ja, doch, ja. Die Rechnung bekommst du.
Ja, oh, okay, du hast recht. Ja, aber wenn du digitale Rechnung, ist jetzt auch egal. Kannst ja ausdrucken.
Kannst ja ausdrucken.
Mit einem Softdrucker. In der Cloud.
Ja, aber das kann ich mir auch nicht so vorstellen, ob das ein rechenbares Business ist, dass du da irgendwie.
Wer für den das anbietet schon?
Ja, der muss ja auch Kunden finden, die das irgendwie abnehmen. Also von daher weiß ich nicht.
Das musst du bloß schlau genug verkaufen.
Ja. Der hast du natürlich alles in der Cloud, bietet's noch an, hier jede Veränderung wird nochmal mitgespeichert, kann ich nachvollziehen.
Hängst noch AI hinten dran und dann verkauft sich das
wie. Ja, vielleicht wie von selbst. Ja. Ja.
Die künstliche SPS statt künstliche Intelligenz.
Die künstliche SPS, genau.
KPS, künstliche programmierbare Steuerung.
Ja, wir wissen es schon.
Ja.
Also falls irgendjemand dazu hat, diese Geschäftsidee aufnehmen möchte, die gehört uns.
Ja, genau.
Kann er gerne abkaufen. Viel Geld.
Genau, die künstliche SPS. Ja.
Der braucht bloß einen vernünftigen Namen dafür.
Ja.
Und dann die Marketingmaschine anwerfen. Das läuft.
Ja, könnte man. Ja, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was man da so. Also wir haben ja lokal mit einem PC mehrere Anlagen steuern. Das wäre ja also so ein Vorteil, dass du eben halt mehrere Anlagen und einen Server in der Mitte. Vernetzung.
IoT. Ja, wenn die Steuerung immer leistungsstärker werden, ist das halt kein PC mehr, sondern ist es halt eine Steuerung.
Wie? Meinst du?
Ne, du hast jetzt geschrieben, gesagt, lokaler PC, der mehrere Anlagen steuert.
Ja.
Warum muss das ein PC sein?
Ja, das kann auch eine Steuerung sein.
So.
Ja, nee.
Ich merke schon, wir drehen uns im Kreis.
Ja. Nee, das ist ja, also die Idee ist dann ja irgendwie so einen leistungsstarken Server dazu haben, ja, mehrere SPSen abzudecken.
Ja, das Verhalten an SPS abzudecken. Ja.
Aber die, ja, ich weiß es nicht, wenn da jemand ausschaltet, dann steht auch alles, ne? Also du kannst da nicht mal eben irgendein Anlagenteil oder die Hauptsteuerung mal eben irgendwie updaten oder irgendwas tun. Da wird schwierig, ne?
Ja, aber das Problem
ist, es kommt jetzt darauf an, ob du nur eine Runtime drauf hast. Und ja, du kannst natürlich auf so einem PC dann 10 Runtimes haben.
Ja, ja, das schon, aber das OS selber oder diese Maschine, die da jetzt arbeitet, weiß ich, keine Ahnung, willst du da die Festplatten auswechseln oder keine Ahnung, was du da machen
möchtest. Das Problem hast du jetzt ja auch, also.
Nö, eigentlich nicht, weil die eine Maschine, die ist dann aus, die eine. Und so kannst du, weißt du, das Risiko ist auch groß, dass da irgendwo was passiert, ne? Und da musst du ja schon wieder eine redundante Steuerung haben, ein RAID-System, bla bla bla, und dann geht das ja schnell nach oben, so 10.000, 20.000, 50.000, keine Ahnung. Und das Gute ist, für Security, ja, dann wird dann auch besser angreifbar, an einen Punkt alles zu haben. Ja, also wenn du denn drin bist, dann hast du gewonnen.
Ja, besser ist ja besser. Was? Besser ist ja auch besser.
Ja.
Ja.
Besser angreifbar.
Ja.
Also
besser. Ja. Ja, das sind alles so.
Serverraum gar nicht mehr absperren.
Nee. Dann wird nicht so viel kaputt gemacht.
Ja.
Sonst ist die Tür kaputt.
Schadensminimierung.
Ja, geben sich ja auch viel Mühe jetzt mit Security. Ja. Also. Ja. Ist noch ein Thema, was noch nicht da ist. Ja. Also nur in einigen Hochglanzbroschüren habe ich das gesehen, dass das die Zukunft ist. Tja. Aber okay. Also Maschinen, die jetzt irgendwie unterwegs sind, da kann ich mir so gar nicht so richtig vorstellen. Ja. Weißt du, den müssen die auch Verbindung haben. Dann musst du erstmal die Netzabdeckung hier in Deutschland haben. Wie heißt das Zeugs jetzt? G5 oder 5G heißt das? Finde ich 5G. Nicht G5.
Das andere ist die Schule, ist G8 oder G9.
G8. Also. Ja, 5G haben wir überall nicht so richtig. Habe ich jetzt letztens auch wieder in der Bahn gemerkt, dass du also arbeiten, also durchgängig mit Verbindungen im Internet. Nee.
Da die Bahn hat ganz viele Löcher. Die stören doch die Netze selber.
Das weiß ich nicht, ja.
Kann sein. Da habe ich mal irgendwas gelesen. Da gibt es irgendwas. Die haben ein Problem, dass sie sich ihr eigenes Funknetz, denke ich, stabil halten wollen und deswegen stören sie die Mobilfunknetze. Das ist ein Riesenthema.
Ach so. Naja, aber die haben ja.
Da haben sie jetzt die ersten Versuche gemacht, das anders zu gestalten.
Ja, das kann ja sein, wenn Sie jetzt sagen, Sie würden WLAN innerhalb des Zuges natürlich super machen, aber du hast zwar eine WLAN-Verbindung, die immer da ist, aber die nützt dir nichts, weil der Router verliert seine LTE-Verbindung da draußen ja auch. Und dann kommst du nicht weiter, das ist egal. Du hast zwar immer noch eine WLAN-Verbindung, dein Computer glaubt, dass er irgendwie noch im Internet ist, aber die Wahrheit ist das nicht, ne? Also das ist ja nur so ein Proxy, der dazwischen hängt. Und dann weiterleitet und die ist dann auch tot. Also.
Ja, der hättest ja schon das Problem, da hättest du deine Steuerung in der Cloud nicht erreichen, ne?
Nee, denn wenn der im Tunnel verschwindet, bleibt
die Bahn stehen, da wo kein Empfang ist. Genau. Und dann musst du einen Mast hinbauen, damit du die Steuerung wieder kriegst.
Ja, alle Züge stecken im Tunnel.
Und in einem.
In einem.
In einem.
Ja, das kann passieren.
Ja, ich meine, das wird natürlich die 100% Abdeckung nach vorne treiben, ne?
Ja, das wäre jetzt.
Also, liebe Startups, erfindet.
Ja. Mach mal mehr Steuerung.
Mehr Steuerung in der Cloud.
Dann kriegen wir mehr 5G.
Schade, dass bei mir zu Hause keine Bahn fährt.
Ja, der hätte es ja auch. Ja.
Ich wäre froh, wenn ich LTE habe. Nee, es werden jetzt zwei Masten gebaut, also demnächst sollte ich auch zu Hause erreichbar sein. Besser erreichbar.
Ja, gibt's da noch was zu sagen? Cloud. Also Entwicklungsumgebung finde ich gut.
Ja, ich kann ein bisschen vorweggreifen. Ich war vorletzte Woche auf Hannover Messe.
Ja.
Und da habe ich genau solche Anwendungen gesehen, die also Firmen, die probieren Engineering, also IDEs zu basteln, wo im Prinzip alles auf der Cloud liegt und die halt sämtliche Steuerungshersteller und Dinge, die man anbinden kann, probieren an ihren System anzubinden, inklusive Engineering-Umgebung. Also ich habe TIA-Portal in so einem Ding gesehen, eine TwinCut-Anwendung, Codesys-Anwendung, alles in einer IDE, lief auf einem Server und hat sich dann entsprechend mit den Steuerungen verbunden.
Mhm. Ja, genau. Dann
sah schon nicht schlecht aus.
Ja.
Ist dann halt auch die Frage, bei schlechter Verbindung hast du natürlich mit Debuggen und so auch deine Schwierigkeiten wahrscheinlich. Also da sollte dann schon eine stabile Verbindung zur SPS bestehen, sonst hast du auch noch Probleme.
Aber zum Beispiel könnte denn da ja so Soft-SPSen von verschiedenen Herstellern und die Entwicklungsumgebung auf den gleichen Server in der
Fabrik
laufen. Und dann hättest du immer Zugriff von außen auf verschiedene Lösungen. Lizenzierung weiß ich jetzt nicht. Ja, da musst du ja immer eine Person.
Ja, da hatten sie auch einen Prozess drin, glaube ich. Also bei einer habe ich das gesehen, dass du halt die Lizenzen von dem entsprechenden Betreiber den ziehen kannst. Also da haben sie auch die ID.
Floating-Lizenzen
oder irgendwas. Auch irgendwie mit eingebunden. Mhm. Ja. Eine Git-Anbindung war dabei, also dass du alles auf einem Repository bei denen auf dem Server hast. Alles bei denen. Also die haben die ganzen Daten. Das ist
also so die bisschen, haben das alles, war denn eher so.
Muss man dann auch wollen, dass die ganzen Projekte und so da liegen.
Aber die, ja, okay, aber du hättest dann die Möglichkeit, sagen jetzt, also wenn man das jetzt aus der Cloud rausholt und sagt, man eine kleine Cloud.
Kleine Cloud
steckt man sich dann in die Firma und ein Wölkchen. Ein Wölkchen.
Schon abgeregnet hat.
In die Firma. Und dann könnte man da alles installieren und wäre dann ziemlich unabhängig von Herstellern und sowas und sagt dann hier, IDE ist da drauf, die Soft-SPS ist da drauf und die unterhalten sich nach draußen über Feldbusse und OPC-UA. Tja. Aber auch da musst du ja jemanden haben, der das einrichtet. Das ist ja nicht so einfach. Ne? Also mal eben so zwischen da.
So tief bin ich da jetzt auf der Messe nicht drauf eingegangen, aber ich habe es mir auf jeden Fall mal zeigen lassen und fand es ganz interessant.
Ja. Musst eine Web-Oberfläche haben, User-Verwaltung und eine C-Verbindung irgendwie.
Aber die haben mir, also die, wo ich ein bisschen mehr geguckt habe, die haben mir erzählt, sie haben keine Möglichkeit, dass du dir das auf einen eigenen Server
installierst.
Also die wollen wirklich die ganzen Daten haben.
Ja,
ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass da die Masse
mitzieht und sagt, ich kaufe euch ab, aber ich will es lokal hosten.
Genau, genau.
Dann machen die das.
Naja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das bei manchen Betreibern echt ein Thema ist, da die Sourcen irgendwo liegen zu haben. Beim Unternehmen,
dem ich vertrauen muss. Wenn sie es billiger haben wollen, dann ist ihre SPS liegt in Luxemburg oder Kanada oder
weiß ich gar nicht. Ja, geht ja um die
Sourcen, Neuseeland.
Also wirklich halt den Quellcode bei denen dann auch.
Ja, das auch noch, ne?
Know-how-Schutz und.
Ja. Da liegt dann irgendwo auf
gibt dem Amazon-Server. Ja, gibt ja auch ein paar Themen, die man gar nicht so ablegen darf.
Also
sichere Infrastruktur, kritische Infrastruktur, Infrastruktur heißt es, nicht sicheres.
Ja.
Und andere Themen. Da geht das nur lokal, ne?
Tja. Ja, das behalten wir mal im Auge. Aber im Moment passiert da, glaube ich, noch nicht so richtig was. Also in den Präsentationen schon, aber tja, vielleicht vereinzelt irgendwo. Aber wir sind ja gar nicht so oft draußen oder so viel. Also von daher, ihr könnt uns gerne belehren.
Ja, immer her damit. Ja,
vielleicht hat ja schon jemand so konkrete Ideen mal gehabt.
Genau.
Gibt schon Ideen, da, wo sich die Reise hin, die Reise hingeht.
Bitte gerne melden unter info@nerdarray.de Oder ja, wir können auch mal einen Gesprächspartner einladen, der uns denn richtig einnordet. In welche Richtung das wirklich geht. Gerne willkommen hier. Das sind ja jetzt nur Informationen, die wir so aus unserem Arbeitsleben haben. Vielleicht sind wir da fernab. Kann sein. Sonst wüsste ich da jetzt auch nicht. War nur so ein Thema. Dann haben wir unter News nur, ja, Hannover Messe.
Ja, war gut besucht. Wir waren auf dem Donnerstag da, ich glaube. Ich glaube, wir waren auf dem Donnerstag da. Da war natürlich auch hier Student Day. Da waren die ganzen Schüler da.
Ach so.
Also war echt recht schön voll. Neuigkeiten auf der Hannover Messe. Auf jedem Stand gab es KI oder AI.
Ja.
Also es fühlte sich dort an wie so ein Hype.
Ja.
Auch wenn man eigentlich weiß, dass der Hype wahrscheinlich so schnell kein Ende findet. Also,
nee.
Aber es fühlt sich wirklich so an, weil wirklich jeder Stand, also selbst die Unternehmen, die nur Schrauben anbieten, hatten irgendwie
intelligente Schrauben.
Ja, keine Ahnung, AI im Prozess vom Herstellen der Schrauben.
Ach so, ja.
Integriert, keine Ahnung, aber da hast du wirklich auf jedem Stand hast den Kram gesehen.
Ist ja noch schlimmer wie Twin, oder?
Ja.
Digital Twin.
Ja, es wird halt alles, also diese ganzen Themen, die früher so, also Digital Twin, hier das Wort, was man nicht sagen darf, Copilot, diese ganzen Dinger, also darf man ja nicht benutzen, da wird man gleich verklagt.
So.
Ja. Nee, darf man für Produkte nicht verwenden. Aber diese Codierungsunterstützung oder Code-Unterstützung und so weiter, das wird alles unterm Deckmantel KI abgedeckt.
Ja.
Selbst Datenanalysen.
Ja.
Früher haben wir es Mathe genannt, jetzt heißt es halt KI. Also ist dann halt irgendwie model-based umgesetzt, aber ja, es wird halt sehr, sehr viel verallgemeinert, was KI angeht, finde ich.
Ja, weil ich war jetzt nicht, Hannover Messe war ich nicht.
Was ich ganz cool fand, oder ganz lustig, da war so eine Halle, wo so Service-Roboter und so selbstfahrende Roboter vorgestellt wurden.
Ja.
Und da sind sich zwei in die Quere gekommen. Und das war ein Kampf. Der eine hat die ganze Zeit gehupt. Der andere stand da aber, weil er gerade nicht weiter konnte. Es war ein lustiges Bild. Ja. Roboter schreien sich im Gang an.
Oh Mann.
Sah sehr lustig aus. Ja, aber sonst... ja, keine riesen Aha-Momente auf der Hannover Messe. Ich habe jetzt auch keine Besucherzahlen rausgesucht, die Schwein.
Ja, das ist ja auch nicht so.
Aber ich glaube, es ist wieder
gut besucht gewesen.
Also alle sind wieder voll auf Messen.
Ja, und mehr als letztes Jahr und lohnt sich ja. Und noch mehr Aussteller, noch mehr Fläche. Ja, Steigerung ist immer da.
Ich glaube, zwei Hallen waren nur mit chinesischen Ausstellern. Das fand ich auch sehr erstaunt. War ich sehr erstaunt drüber. Aber klar, die geben jetzt Gas.
Ja.
4.000 Aussteller, 130.000 Besucher, 14.000 Produkte und Lösungen, 300 Startups.
Und ich war wieder nicht dabei.
Nee. Bist du immer zu weit, oder?
Ja.
Bist du schon so lange mit deinem Unternehmen unterwegs? Das ist immer noch ein Startup?
Ja, ich habe halt einen langen Anlauf gebraucht.
Ach so.
Zum Durchstarten.
Ja, die nächste Messe ist in Automatica. Steht hier jedenfalls. 24. bis 27.06. in München. Also das ist eher was für dich, oder?
Ja, da werde ich mal hinfahren.
Ja.
Mit deinem neuen Auto. Das
ist Schlagweite.
Ja.
Mit neuem Auto oder mit alten?
Sechste? Ne, schafft er nicht.
Mit Mietwagen dann wahrscheinlich.
Schafft er nicht. Ja.
Tja, liefert
er. Ja, halt mit dem alten Auto noch. Jetzt habe ich ja bis dahin noch, wenn das neue erst im August kommt.
4 Monate Lieferzeit oder was?
Das 3 bis 4 hat er gesagt, ja.
Ja, super. ja.
Ja, sonst Symposium hatten wir. War sehr schön.
Symposium, ja.
Schiffbau, autonomes Shipping. War ganz interessant.
Autonomes Shipping. Und jetzt fahren sie alle autonom.
Nee. Es gibt viele Assistenzsysteme, aber die Klassifikationsgesellschaften sind ja auch noch nicht so weit, dass sie sagen, so kann das funktionieren, sondern es ist wirklich alles, basiert noch alles auf Assistenz.
So wie die Autos auch.
Genau.
Ja.
Ich sag ja immer, wir reden alle davon, dass Autos, Schiffe und andere Vehikel autonom fahren sollen, schaffen es aber nicht mit der Bahn.
Ja. Und die Bahn könnte das schon von heute auf morgen eigentlich tun.
Sollte
man denken.
Naja, sie haben ja drauf spekuliert, deswegen haben die ja keine Lokführer mehr.
Ja. Wir suchen sie. Bilden weiter aus, also schieben wir das autonome.
Schön weiter nach hinten.
Ganz weit nach hinten. Ja. Ja, die werden jetzt alle neu ausgebildet. Quereinsteiger und so kriegen alle neue Fahrerlaubnis und werden geschult. Bei
der Bahn kann man ja von vorne gar nicht einsteigen, muss man ja von der Seite.
Ja.
Du kannst es von vorne blockieren bei voller Fahrt.
Ja. Machst nur einmal.
Ja.
Ja. So, was haben wir noch?
Ja, die Krabbelkiste. Ich hatte jetzt nur nochmal Mitbewerber oder wie auch immer man die nennt, weiß ich keine, aber bei Podcast mal gesucht, ob es wir SPSen auch in dem Podcast-Bereich gibt. Und da habe ich ein bisschen was gefunden. Ja, der SPS-Podcast, das ist ja eigentlich der von, wie heißt der denn noch? SPS-Magazin, denke ich mal. Genau. Also wenn das jemanden interessiert, da ist denn
Das ist diese 5 Minuten.
Genau, für die Automatisierung. Dann gibt's noch einen Podcast für SPS Podcast Schaltschrankbau SSB Podcast heißt der, genau. Ist auch von Tedo Verlag und dann da gibt's dann auch so ein bisschen was ist vor kurzem eine neue Sendung gebracht worden, deswegen bin ich darauf gekommen, dass das aufgepoppt ist.
Vor kurzem, 13. Januar.
Ja. die andere Sendung ist 3 Jahre her oder sowas.
Das stimmt. Okay. Ja, dann ist es wirklich vor kurzem. Da gebe ich dir recht.
Und dann, was haben wir noch? Gebäude digital habe ich noch gefunden.
Auch von Tedo.
Ja. Die sind in ähnlichen Rhythmus. Also da passiert vielleicht öfters mal noch was, aber da ist ja auch noch mal was gekommen, was so ein bisschen Automatisierung angeht. Denn gibt's noch einen
auch
Echtzeit, heißt der, SPS. Also er beschäftigt sich wirklich, also er heißt Echtzeit und bedient eben halt auch Automatisierung. Aber da ist schon lange nichts mehr passiert.
Das stimmt.
Ich habe ihn nur so gefunden, den habe ich vorher nie gesehen, dass es sowas gibt. Also das Wort Echtzeit ist mir in dem Moment nicht eingefallen, um das zu suchen. Und dann gibt es, glaube ich, einen privaten Automatisierung einfach machen. Ist auch eine, also das ist auch eine Lehranstalt, glaube ich. Die haben eben halt ein paar Sachen in der Automatisierung stellen die bereit. Aber da ist jetzt auch schon fast ein Dreivierteljahr auch nichts mehr passiert. Aber es sind eben, lohnt sich da auch mal reinzuhören, wenn man ein bisschen Futter für SPS-Programmierung braucht. Dann habe ich noch einen tollen Link gefunden, hier nochmal zu Codesys-Blog heißt der. Das ist ein Matthias Gehring, genau, Matthias Gehring heißt er. Ich kann aber auf seiner Blogseite nicht sehen, wie alt das ist, aber es sind schon neuere Techniken, also strukturierter Text, also erweiterte strukturierter Text und er hat auch Themen über Web Quatsch, OOP, also objektorientierte Zeugs und so ein bisschen etwas abgehobenere Themen, nicht nur einfache Themen. Sieht so aus, als wenn das noch nicht so alt ist, aber kann auch schon ein Jahr alt sein. Also weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann sich der Matthias mal melden, ob das noch gepflegt wird.
Sonst doch andere
Kontakte. Ja, genau, dann kann ich noch erwähnen, habe ich nur SPS-Forum, gibt's immer noch ab und zu mal was Neues, kann man ja auch mal reingucken. Mit den ganzen verschiedenen SPS-Herstellern. Also das ist dann SPS-Forum. Dann habe ich ein Tutorial gefunden, wenn man sich da mal mit beschäftigen wird. SPS4U heißt der. Ist ein kommerzieller Kanal eigentlich, weil der verkauft natürlich Schulungen für SPS. Aber er hat auf seinem YouTube-Kanal sehr viele Sachen online gestellt, mit denen man schon so Grundlagen erreichen kann. Also ist ganz nett, so Einführungen für verschiedene Steuerungen und Grundlagen, SPS und sowas alles. Da kann man schon mal reingucken und kann da die ersten Starts machen, wenn das jemanden interessiert. Also am Ende ist das natürlich auch Werbung denn für ihn hier, weil er dann am Ende ein komplette SPS-Unterricht auch gibt und Kurse anbietet. Und einen Link habe ich noch, einen ganz alten Link von mir. Wie heißt das noch? SPS-Workshop, den habe ich mal vor 11 Jahren gemacht. Das ist, ist auf YouTube veröffentlicht. Link findet ihr dann in den Shownotes. Da ist eine kleine Steuer, also ein bisschen Simulation und also simuliert einer Codesys-Umgebung in 2.3, aber mit Visualisierung und Simulation 2 Stunden Workshop kann man sich antun, wenn man gerne möchte, wenn man die Geduld hat. Gilt auch noch heute. Also da hat sich ja nichts geändert. Also von daher für den Einstieg kann man das sehr gut benutzen. Ja, das von meiner Seite haben wir da jetzt auch nichts mehr, oder? Nee.
Nö, der Igel schläft noch.
Igel schläft noch? Hm. Ja.
Immer noch.
Das ist doch, wieso denn? Der ist doch jetzt vorbei, der Winter, oder?
Ja. Ja, ich glaube, der wird bald wach, weil jetzt werde ich müde.
Ihr wechselt euch ab.
Ja. Nicht schlimm. Nee, noch ist wohl nicht so schlimm, dass er nicht wach ist.
Ja. Das heißt, die nächste Aufnahme wird die Aufnahme mit dem Igel.
Ja. Ja. Genau. Jetzt mal schön Mehlwürmer und andere Maden mitbringen. Dann erzählt euch was.
Ja.
Stachelige Programmierung.
Dann habe ich, was habe ich noch ausprobiert? Hab ausprobiert jetzt mit Cursor, habe ich ja schon mal angekündigt, dass ich da mal ein bisschen mit rumprobiert habe. Tolle Entwicklungsumgebung und habe da jetzt mal auch mit strukturierten Text drin rumgefummelt. Und das Zeugs heißt, hat ja jetzt einen Begriff gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Das ist ein Riesenhype jetzt. Das heißt Vibe Coding. Vibe-Coding ist jetzt der neue,
ein neues Wort.
Ja, das ist jetzt ein Wort dafür.
Ist da ein A und ein I drin?
Nein. Das ist.
Ich frage meinen Freund. Ja.
Die Sache ist ja, man hat ja vorher immer dieses Coding gemacht und hat immer gesagt, das ist hier Prompt Engineering und bla bla bla. Man hatte irgendwie nie so einen richtigen Begriff. Jetzt hat der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, André Kasper Nietkopf oder so ähnlich, der hat jetzt den Begriff Vibe Coding erfunden und hat das einfach so rein und alle greifen jetzt da rein. Das ist jetzt so ein Hype und jetzt ist das Vibe Coding das neue Ding.
Und was ändert sich da?
Gar nichts. Es ändert sich. Du hast nur einen Begriff dafür.
Okay. Super.
Ne? Also das ist, wenn ihr euch das mal begegnet, dann wisst ihr, was Vibe-Coding ist. Das ist tolle Sache. Am Ende ist es nur, dass du mit ChatGPT ein Projekt erstellst. Das ist das Gleiche. Also das war, was vorher auch schon da war. Aber man hat eben halt jetzt einen schönen Begriff dafür. Naja.
Ah ja.
Das ist doch gut.
Ja, und also
wenn man nicht mehr selber denkt, sondern denken lässt.
Genau, dann ist das Vibe-Coding.
Okay.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch was? Nee, ne?
Feierabend.
Dann machen wir Feierabend.
Ostern, noch nicht ganz.
Ja, frohe Ostern.
Jagt den Osterhasen.
Ja, und dann bleibt uns gewogen und wir hören uns dann in der nächsten Zeit wieder.
Nach Ostern, vermutlich.
Nach Ostern. Oder, ja, genau. Vor Ostern nehmen wir. Bis dann. Tschüss.
Ja. Tschüss. Ciao.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.